Paulus legt uns hier im Römerbrief seinen Plan, oder Gottes Plan, sollten wir sagen, der Erlösung dar. Er hat uns im Kapitel 1 gesagt, im Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums, das heißt dieser guten Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil? Entschuldigung. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Durch das Werk Jesu, durch sein Es ist vollbracht am Kreuz, hat Gott all dieses menschliche Tun abgelöst. All dieses religiöse zu Gott hinarbeiten. Das ist der Unterschied zwischen allen Religionen und dem, was Jesus für uns getan hat. Für uns Christen ist es nicht länger ein eigenes Abmühen, nicht ein eigenes Hinarbeiten bis zur Perfektion und ein Abarbeiten von Schuld, bis wir dann irgendwann so gut sind, dass wir in die Beziehung mit Gott eintreten können und dass wir eins werden können mit ihm. Das ist, was Religionen lehren. Es ist ein Hinarbeiten, deine eigene Leistung. Und es ist eine leere Illusion, ein leeres Versprechen. Die Wahrheit ist schlicht und einfach, dass wir Menschen diese Perfektion niemals erreichen. Ihr könnt es ja nachprüfen, könnt euch fragen, ob ihr irgendjemanden kennt, irgendeinen Menschen, der perfekt ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand so einen kennt. Wir Menschen können nicht perfekt werden. Aber das, was Gott für uns getan hat, das, was Jesus für uns getan hat, ist, er hat das hinweggetan. Dieses eigene zu Gott hinarbeiten. Sondern Gott hat in Jesus selbst das vollbracht, was wir nicht vollbringen konnten. Und er bietet uns jetzt auf dieser Grundlage von dem, was er getan hat, Einheit und Beziehung mit Gott an, als Geschenk. Es ist nicht länger das Halten von Gesetzen, das heißt äußere religiöse Werke oder irgendwelche Rituale, sondern wir können jetzt Beziehung haben mit Gott durch das Einsmachen im Glauben mit Jesus und seinem Werk für uns. In den Versen heute wird uns das nochmal ganz neu beleuchtet von verschiedenen Seiten. Lass uns die Verse 21 bis 26 lesen, hier im Kapitel 3. Jetzt aber ist ohne Gesetze, das heißt ohne menschliche Taten, ohne menschliches Zutun, Gottes Gerechtigkeit, Gerechtigkeit von Gott geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, durch das Alte Testament. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort, durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenslassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Letzte Woche haben wir schon viel Vorarbeit geleistet. Wir haben uns schon einen Überblick über diese Verse hier erarbeitet. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich einige der wichtigsten Verse in der Bibel. Heute wollen wir ein bisschen tiefer graben, wollen uns verschiedene Aspekte von dieser Erlösung, die wir in Jesus haben, anschauen. Und ich hoffe, dass wir dadurch eine größere Wertschätzung dadurch bekommen. Wenn wir es von verschiedenen Seiten betrachten, können sagen wir ein Kunstwerk, das wir von unterschiedlichen Seiten betrachten und dadurch verschiedene Aspekte der Schönheit wahrnehmen können. Paulus zeigt uns in diesen Versen drei Aspekte von dem Erlösungshandeln Jesu für uns. Drei Bilder, die versteckt sind, wenn wir so sagen wollen, in diesen Versen. Das erste Bild, was wir haben, ist das Bild einer Gerichtsverhandlung. Es geht um unsere Gerechtigkeit vor Gott. Oder wir können sagen, unsere Rechtfertigung vor Gott. Das ist das Wort, was er hier gebraucht. Es geht um unsere Schuld, die wir haben vor einem gerechten Richter. Und die Bibel und auch Jesus hat uns das oft gesagt, dass wir Menschen eines Tages alle vor Gott stehen werden als unserem Richter und dass wir Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Und die Bibel ist ganz klar, dass Gott Sünde richten wird. Im Alten Testament schon, Hesekiel 18 zum Beispiel, Da hat Gott gesagt, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Oder hier in Römerbrief Kapitel 16, Vers 23 wird uns gesagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und da jeder einzelne Mensch gesündigt hat, wie wir hier im Vers 23 gelesen haben, und wenn jemand sagt, ich habe nie gesündigt, dann hat er gerade gesündigt, weil er gerade gelogen hat. Aber da alle gesündigt haben, ist unser Lohn, das heißt, das, was wir in gerechter Weise verdienen, ist der Tod. Und nicht nur der leibliche, sondern der geistliche Tod. Tod bedeutet so viel wie Trennung. Leibliche Tod ist die Trennung von unserem Leib und unserer Seele. Geistliche Tod ist schwerwiegender, das ist die Trennung von uns und Gott. Wir passen als Sünder nicht zu ihm. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen. Herrlichkeit, mit Herr groß geschrieben. Wir erlangen nicht seinen Charakter, seine Herrlichkeit. Und deswegen sind wir getrennt von Gott und erlangen auch nicht seine Herrlichkeit. Den Himmel, diesen perfekten Ort, den er für uns bereitet hat. Und in diesem Bild der Gerichtsverhandlung, in diesem rechtlichen Sinn, stehen wir Menschen schuldig vor Gott und verdammt vor Gott und damit getrennt von ihm. Unsere Schuld trennt uns von Gott. Und rechtfertigen, wenn Gott hier von Rechtfertigung spricht, dann bedeutet es nicht in dem Sinn, dass wir uns entschuldigen oder rausreden. Naja, es war schon okay. Oder eigentlich war ja er oder sie schuld für das, was ich getan habe. Das ist nicht rechtfertigen im biblischen Sinn. Sondern rechtfertigen hier bedeutet so viel wie als gerecht erklären. Als gerecht erklären, so als ob du nie gesündigt hast. Das heißt, in unserem rechtlichen Stand vor Gott uns gerecht machen. Vers 20 hat es geheißen, aus Gesetzeswerken, sprich durch gute Taten oder durch menschliche Aktivität, wird kein Fleisch, das heißt kein Mensch, vor Gott gerechtfertigt werden. Wir können uns nicht selbst gerecht machen. Wir können unsere Schuld nicht irgendwie wegdiskutieren oder irgendwie abarbeiten. Und das ist der erste Punkt, wenn wir über Rechtfertigung sprechen. Der erste Punkt ist, unsere Rechtfertigung kommt unabhängig von uns, unabhängig von unseren Werken. Vers 21 nochmal, jetzt ist ohne Gesetz, ohne unsere Werke Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, aber es ist Gottes Gerechtigkeit, durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Vers 24, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade. Zweiter Punkt, wenn wir es nummerieren wollen, die Rechtfertigung ist umsonst für uns. Es ist Gnade. Das heißt aber drittens nicht, dass es billig war. Es ist keine billige Gnade. Sondern die Grundlage unserer Rechtfertigung hat Jesus sehr viel gekostet. Er hat dafür bezahlt. Na, wir haben hier gelesen, wir sind gerechtfertigt durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das heißt, unsere Rechtfertigung geht auf Jesu Kosten. Durch ihn haben wir die Erlösung. Und Jesus hat einen sehr hohen Preis bezahlt. Den höchsten Preis, den irgendjemand in der ganzen Geschichte für irgendwas bezahlt hat. Der höchste Preis, der je bezahlt wurde. Petrus spricht davon im ersten Petrusbrief im Kapitel 1, im Vers 18. Da sagt er, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, so Zeug wie Silber oder Gold, erkauft worden seid von euren Sünden, von eurem eitlen, von den Federn überliefernden Wandel, sagt er. Sondern ihr seid erkauft worden mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Jesus hat sein perfektes, heiliges, sündenloses Leben als Preis für unsere Schuld eingesetzt. Und das ist wirklich das Einzige, was unsere Schuld ausgleichen kann, unser sündhaftes Leben, was es bereinigen kann. Und so können wir gerecht werden vor Gott. Aber es ist nicht billig. Jesus hat alles dafür gegeben. Jesus hat sein Leben dafür gegeben. Er hat die Gemeinschaft mit dem Vater dafür aufgegeben am Kreuz. Er hat geschrien, Vater, warum hast du mich verlassen? Unsere Schuld, die auf ihm gelegen ist, hat ihn getrennt vom Vater. Er war gestorben. Er war getrennt vom Vater. Hat den großen Preis bezahlt. So damit wir gerecht sein können oder gerechtfertigt werden können vor ihm. Er, der immer gerecht war, der nie hätte sterben müssen, der immer in Beziehung mit Gott hätte sein sollen, ist gestorben, war vom Vater getrennt, sodass wir, die wir Sünder sind und die wir keine Chance haben auf Gemeinschaft mit Gott in uns und die den Tod verdient haben, dass wir gerecht werden können vor Gott oder gerecht gesprochen werden können, eben gerechtfertigt werden können. Damit wir im Gegenzug unsere Schuld auf ihn und im Gegenzug sein perfektes, heiliges Leben wird uns angezogen. Wir hatten auf der Bibelschule so ein Pantomime-Stück geprobt, was wir dann auf der Straße so aufgeführt haben, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das Pantomime-Stück hieß die Jacke oder der Mantel. Und es ging um eine Person, die einen schwarzen Mantel anhatte, und das war der Sünder. Er hat alle möglichen Dinge gedreht, alles, was so schlecht ist. Und dann ist es weitergegangen, ist Jesus gekommen mit einem weißen Mantel. Und er hat diesem Sünder den schwarzen Mantel ausgezogen und sich selbst angezogen und ist damit ans Kreuz gegangen, hat diesen schwarzen Mantel, diese Sünde, bildlich gesprochen, ans Kreuz getragen. Und dann hat das Ganze umgedreht und hat diesen Sünder, der den Sünder gespielt hat, seinen weißen Mantel angezogen. Seine Gerechtigkeit. Das ist ein gutes Bild von dem, was wirklich passiert ist. Und die Bibel gebraucht auch dieses Bild vom Anziehen seiner Gerechtigkeit. Im 1. Korintherbrief im Kapitel 5, im Vers 21, da heißt es, dass der, der die Sünde nicht kannte, der wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und die Bibel spricht davon, dass wir bekleidet werden mit der Gerechtigkeit von Jesus, mit seinem Heiligen, mit seinem perfekten Leben. Es wird uns angerechnet. Wir haben sozusagen Mäntel getauscht, Leben getauscht mit ihm. Mein unvollkommenes Leben, mein sündiges Leben im Austausch gegen sein perfektes, heiliges Leben. Am Ende vom Kapitel 4 hier wird Paulus davon sprechen, dass uns die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet wird. Das ist eigentlich ein Ausdruck aus der Buchhaltung. Es wird uns was zugerechnet, es wird etwas auf unser Konto überwiesen. Das sein perfektes, heiliges Leben wird auf mein Lebenskonto, wenn wir so sagen wollen, überwiesen, wird mir zugerechnet. Und im Gegenzug meine Schuld auf Jesus. Und so können wir Rechtfertigung, Gerechtigkeit vor Gott als Geschenk erlangen. Es ist umsonst für uns. Es ist aus Gnade. Das Wort Gnade bedeutet so viel wie eine unverdiente Gunst. Na, Gerechtigkeit ist, wenn ich das bekomme, was ich verdiene. Und haben wir schon gesagt, was wir verdienen, ist der Tod. Das haben wir uns aus eigenen Werken, so wie wir unser Leben gelebt haben, verdient, weil es nicht perfekt war. Barmherzigkeit geht einen Schritt weiter. Barmherzigkeit ist, wir bekommen nicht das, was wir verdient haben. Wir werden nicht gestraft. Aber Gnade ist dann noch ein Schritt weiter. Gnade ist, ich bekomme was, was ich nicht verdiene. Also zum Beispiel, das Beispiel, was ich immer verwende. Andy haut mir eine Watschen runter. Gerechtigkeit ist, wenn ich zurückhaue. Er kriegt das, was er verdient. Barmherzigkeit wäre, wenn ich nicht zurückhaue. Er kriegt nicht das, was er verdient. Aber Gnade ist, der Andy haut mir eine Watschen runter und ich sage, komm Andy, ich lade dich auf ein Eis ein. Das ist Gnade. Ich bekomme was, was ich nicht verdient habe. Und das ist, was Gott macht. Gott bietet uns als unverdientes Geschenk an, dass wir gerecht gesprochen werden im Gericht vor Gott. Und mehr als gerecht gesprochen. Wir werden wirklich, dieses Bild stimmt, wir werden neu eingekleidet. Wir bekommen sogar noch was auf unser Konto gutgeschrieben, auf unser Lebenskonto. Uns werden Millionen überwiesen. Das perfekte, heilige Leben von Jesus. Und Gott behandelt uns so, als hätten wir nie gesündigt. Wir sind adoptiert als seine Kinder. Und Gott beschenkt uns jetzt so wie seinen eigenen Sohn, behandelt uns so, wie er Jesus behandeln würde. Es gibt dieses Beispiel von einem kleinen Jungen, den die Mutter gesagt hat, hey, du bist gerade schön angezogen, spiel nicht auf der Straße, halt dich von dieser Riesenpfütze auf der Straße draußen. Halt dich fern von dieser Drecklacke. Und die Mutter geht zurück ins Haus und der Junge guckt erstmal, sitzt dann zeitlang herum und dann, naja, geht er so ein bisschen in die Richtung und dann, naja, geht er wieder zurück und setzt sich wieder ein bisschen auf die Stufen vor das Haus und geht er wieder hin, rennt herum um diese Dreckslacke, naja, und irgendwann fällt er hinein und ist vollkommen mit Schlamm besudelt von oben bis unten. Und natürlich läuft er weinend ins Haus und die Mutter ist zornig. Ist zornig über seinen Ungehorsam und dass er sich total verdreckt hat. Und das Kind weint und sagt, Mama, bestraf mich nicht. Die Mutter sagt, okay, ich vergebe dir. Aber die gute Mutter, die macht noch viel mehr als das. Sie vergibt ihm nicht nur, sondern sie stellt ihn unter die Dusche und wascht ihn richtig rein. Und dann zieht sie ihm neue Kleider an, die vollkommen rein sind. Und am Ende davon sieht man überhaupt nichts mehr von seinem Fehlverhalten, dass er ungehorsam war und in die Drecklacke reingefallen ist. Und das ist das, was Gott für uns getan hat. Er hat nicht nur unsere Schuld weggenommen, nicht nur uns vergeben, sondern er hat uns neu eingekleidet, hat uns reingewaschen. So dürfen wir heilig und perfekt und rein vor Gott stehen. Okay, für wen findet diese Überweisung denn statt? Vers 22 heißt es, Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. In Vers 26 heißt es, dass er den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Also, vierten Punkt, den wir hier machen könnten in Bezug auf Rechtfertigung. Rechtfertigung empfangen wir durch Glauben. Dieses Geschenk der Rechtfertigung ist für alle da, ist ein Angebot, das für alle gilt. Geschenk ist für alle da, also Angebot gilt für alle, aber ein Geschenk muss angenommen werden, dass es dir gehört. Wenn ich dir ein Bündel Geld hinhalte und sage, hey, ich will dir das schenken, und du sagst, nee, ich will es nicht und weist es ab, dann gehört es nicht dir. Wenn du ein Paket, was dir geschickt wird, nicht annimmst und die Annahme verweigerst, dann, obwohl es potenziell dir gehört, obwohl es an dich geschickt ist, wird es nicht dein, weil du es ablehnst. Und genauso ist es mit Gottes Geschenk der Erlösung. Die Art und Weise, wie wir Rechtfertigung vor Gott geschenkt bekommen, wie wir es annehmen, dieses Geschenk, ist durch Glauben. Na, irgendjemand hat mal gesagt, dass Glaube diese ausgestreckte Hand ist, mit der wir das empfangen, was Gott uns geben will. Frage ist jetzt, welche Art von Glauben? Ist es einfach Glaube an Gott? Reicht es aus zu glauben, dass Gott mich irgendwie retten wird? Nein. Vers 22 wird uns ganz klar gesagt, es ist Glaube an Jesus Christus. Das heißt, unser Glaube hat einen bestimmten Inhalt. Es ist der Glaube an eine bestimmte Person, nämlich Jesus. Im Johannes 3 hat Jesus gesagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und im ersten Johannesbrief sagt uns der Johannes, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus hat uns auch wieder im Johannesevangelium gesagt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und Johannes gibt uns wieder im ersten Johannesbrief im Kapitel 2 den Kommentar dazu, sagt, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Jesus hat gesagt, ich sage euch die Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, es ist nicht Glaube an Gott irgendwie allgemein, abstrakt. Es ist Glaube an seinen Sohn. Wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Was Jesus uns lehrt, ist, was die Apostel uns lehren in der Bibel. Vers 25 heißt es, dass es der Glaube an sein Blut ist. Das heißt an sein Erlösungswerk am Kreuz für uns. Die Bibel ist da ganz klar. Es gibt nicht mehrere Wege zu Gott. Es ist nicht der Glaube an irgendeinen Gott, der uns rettet. Sondern es ist der Glaube an den dreieinigen Gott der Bibel. Und der Glaube an das Werk Jesu, das er am Kreuz für uns getan hat. Es gibt einen einzigen, der für unsere Schuld bezahlt hat. Und das ist Jesus. Und nur er bietet uns diese Dienstleistung an, wenn wir so sagen wollen. Es gibt keine Zwischenhändler. Nee, Rechtfertigung kann nur direkt bei Jesus bezogen werden. Okay, also wir werden gerechtfertigt durch Glauben an Jesus. Aber welche Art von Glauben ist es jetzt? Ist es der Glaube, dass Jesus existiert? Der Glaube, dass er gestorben ist für unsere Schuld? In diesem Sinne von, ich glaube, dass das passiert ist? Nein, auch das ist nicht genug. Das nur für Wahrhalten von diesen Fakten oder die richtige Theologie. Im Jakobusbrief sagt der Jakobus, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Zittern vor dem Gericht, weil sie wissen, dass sie nicht gerettet sind. Also die richtige Theologie oder allein die intellektuelle Zustimmung, das reicht nicht aus. Es rettet uns nicht. Glaube im biblischen Sinn, finde ich, wird am besten mit dem Wort ausgedrückt, sich anvertrauen. Sich Jesus anvertrauen. Es gibt diese wahre Begebenheit von einem Seiltänzer. So ein verrückter Stuntman, der ein Seil spannen ließ über die Niagara-Fälle. Und dann ist er da drüber gelaufen. Und dann beim nächsten Mal hat er eine Scheibtruhe genommen. Sprich für euch einen Schubkarren. Und ist mit diesem Schubkarren das Seil über die Niagara-Fälle rübergelaufen. Und dann hat er diese Menge gefragt, die da zugeschaut hat, hat gefragt, glaubt ihr, dass ich einen Menschen in dem Schubkarren über das Seil, über die Niagara-Fälle drüber bringen kann? Und die Leute haben gesagt, ja, wir glauben, dass du das kannst. Und dann hat er zu einem von denen gesagt, okay, dann komm und steige ein. Oh. Und das ist es. Es ist nicht nur Glaube. Ja, Jesus, ich glaube, dass du retten kannst. Sondern wir müssen einsteigen. Wir müssen es annehmen. Wir müssen uns Jesus anvertrauen. Und wir sprechen davon, wir sagen, dass wir Jesus unser Leben übergeben. Dass wir ihm sagen, ja Jesus, ich vertraue mich dir an, ich lebe mein Leben in deine Hände. Und ich glaube, dass mich dein Erlösungswerk retten wird, nämlich mich ganz persönlich. Im Hebräerbrief im Kapitel 11, diese Stelle, wo Glaube definiert wird, da heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Eine Verwirklichung ist was Aktives, ein sehr aktives Wort. Verwirklichung von dem, was man hofft. Luther hat so übersetzt, dass er sagt, es ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Diese Stelle aus Johannes 3, die wir schon gelesen haben, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Hier wird Glauben gleichgesetzt mit Gehorchen. Ist wieder etwas Aktives. Also wahrer Glaube ist nicht nur irgendein intellektuelles Glauben bekennen, sondern es ist was Aktives. Es ist ein sich einlassen auf Jesus als meinen Herrn und Erlöser. Es ist ein mich ihm anvertrauen. Eine Verwirklichung seines Wortes, seiner Verheißungen in meinem Leben. Feste Zuversicht auf die Wirksamkeit seines Erlösungswerkes für mich. Also um bei diesem Bild zu bleiben, dass ich in den Schubkarren einsteige von Jesus und sage, ja, ich bin dein und ich vertraue dir und ich vertraue darauf, dass du mich sicher rüberbringst. Also für solche, die sich Jesus anvertrauen, wird die Rechtfertigung, die Jesus für uns erkauft hat, wirksam. Und dann kann diese Überweisung, dieser Austausch, meine Schuld gegen seine Gerechtigkeit stattfinden. Also das ist der erste Aspekt dieses Erlösungswerkes von Jesus, dieses Evangeliums für uns. Es ist die Rechtfertigung vor Gott. Vers 26 wird uns noch gesagt, dass die Art und Weise, wie Gott uns gerechtfertigt hat und uns gerecht gesprochen hat, dass es seine Gerechtigkeit erweist. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Also er ist gerecht in dem, dass er sowohl den Sünder rechtfertigt, gerecht spricht, aber ist gleichzeitig gerecht dabei. Klingt aufs erste Hinhören wie ein Paradox, wie ein Widerspruch. Dass Gott als unser Richter gleichzeitig gnädig ist, indem er uns gerecht spricht, und auf der anderen Seite gerecht ist. Na, wir haben gesagt, Gerechtigkeit verlangt, dass ich das bekomme, was ich verdient habe. Gerechtigkeit verlangt, dass Schuld gerichtet wird, dass ein Verbrechen gesühnt wird. Das ist Gerechtigkeit, aber auf der anderen Seite, Gott in seiner Liebe verlangt danach, uns zu vergeben, uns gnädig zu sein. Das klingt wie ein Problem. Na, wenn ein Mann vor Gericht steht, weil er ein Mörder ist, er ist eindeutig überführt, er ist ein Mörder und ein Vergewaltiger, und der Richter sagt, hey, ich habe einen guten Tag, ich liebe Sie, und wissen Sie was, ich spreche Sie frei, gehen Sie nach Hause. Dann mag das vielleicht barmherzig sein und irgendwie liebevoll auf eine, naja, ein bisschen verdrehte Art eigentlich, aber es ist nicht gerecht. Dann wäre der Richter ungerecht. Gerechtigkeit verlangt, dass Schuld bezahlt wird, dass Schuld gesühnt wird. Und es gibt eine angeblich wahre Geschichte, die das illustriert, was Gott für uns getan hat. Geschichte von einem 17-jährigen amerikanischen Jungen, der in so einer Kleinstadt gelebt hat. Und das war so ein ziemlich wilder Kerl, und der ist verhaftet worden wegen rücksichtslosen Verhalten im Straßenverkehr. Also er hat die Sau rausgelassen, hat sich nicht an die Regeln gehalten, und er wurde vor Gericht gestellt. Und er war dann ziemlich erleichtert, als der Richter herausgekommen ist, da auf die Richterbank. Hat nämlich gesehen, dass der Richter sein Vater ist. Sich gedacht, hey, klasse, kann dann nichts passieren. Und die Anklage wurde vorgebracht, die Fakten wurden geprüft, und Richter hat das Urteil gefällt, hat gesagt, ein rücksichtsloses und fahrlässiges Verhalten hat die Menschen hier in unserer Stadt gefährdet. Und deshalb muss ich dich verurteilen. Verurteile dich zu $1,000 Geldstrafe oder einem Jahr im Gefängnis. Puh. Der Junge hat gesagt, aber Papa, du weißt doch, dass ich kein Geld habe. Und der Richter hat gesagt, junger Mann, im Gericht redest du mich als euer Ehren an. Ich bin dein Richter. Und Hammer, du bist schuldig. Und dann, gerade als die Justizbeamten ihn abführen wollten, steht der Richter auf und hat seine Richterrobe abgelegt, ist heruntergekommen von der Richterbank und hat sich zu seinem Sohn hingestellt. Und er hat zu ihm gesagt, hinter der Richterbank bin ich dein Richter, aber hier an deiner Seite stehe ich als dein Vater. Und dann hat er die Geldbörse gezückt und hat die Strafe bezahlt. Und das ist, was Gott getan hat. Gott hat die himmlische Richterbank verlassen, um in Jesus Mensch zu werden, um selbst unsere Schuld zu bezahlen. Und deswegen rechtfertigt er uns nicht nur, sondern er ist auch gerecht, wenn er das tut, weil gleichzeitig die Schuld bezahlt ist und die Schuld gesühnt ist. Deswegen ist Gott seinem Charakter treu geblieben. Er ist gleichzeitig gerecht und barmherzig, weil er selbst den Preis bezahlt hat. Also fünfte Prinzip, ich glaube bei Nummer 5 sind wir, unsere Rechtfertigung ist gerecht. Okay, das war der erste Aspekt unserer Errettung, die Rechtfertigung, dieses Bild von einem Gerichtssaal, von einem Prozess. Vielleicht ein sechstes Prinzip. Unsere Rechtsprechung ist ein Akt, nicht ein Prozess. Wir werden gerecht gesprochen, der Richter spricht uns gerecht. Deswegen sind wir gerecht gesprochen. Wir sind gerecht ab dem Zeitpunkt, wo wir gerecht gesprochen sind. Das heißt, wenn ich mich bekehre, wenn ich im Glauben mich Jesus anvertraue, dann bin ich in meinem Stand vor Gott gerecht. Ich bin umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Es ist so. Obwohl ich in mir selbst, in meinem praktischen Leben noch nicht unbedingt vollkommen bin. Es ist wichtig zu verstehen, es ist ein Akt, nicht ein Prozess. Okay, das zweite Bild, was der Paulus gebraucht, beinhaltet so ein bisschen die Möglichkeit, wie wir auch in unserem praktischen, persönlichen Leben immer heiliger werden können. Zweite Bild hier steckt in diesem Wort Erlösung im Vers 24. Das heißt, wir sind gerechtfertigt durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das heißt, durch diesen Preis, den Jesus bezahlt hat. Dieses Wort Erlösen im Alten Testament bedeutet so viel wie freikaufen oder loskaufen oder zurückkaufen. Das Bild von losbinden ist in diesem Wort drin. Im Alten Testament gab es so etwas wie den Löser. Na, wenn ein Israelit sich verschuldet hatte, dann konnte er sich für eine gewisse Zeit lang seinem Mitbürger, seinen Mitisraeliten als Sklaven verkaufen, um seine Schuld abzubezahlen. Aber wenn ein sogenannter Löser gekommen ist, das heißt ein Verwandter, dann durfte der ihn loskaufen von seiner Sklaverei. Er durfte ihn freikaufen, indem er die Schuld bezahlt hat. Und dann wurde der wieder freigelassen. Und das ist dieses Bild, was hier drin steckt, in diesem Konzept von Erlösung. Das Bild von einem Sklaven, der freigekauft wird. Die Bibel sagt uns, dass wir versklavt waren von Satan und Sünde. Wir waren gebunden von unserer sündigen Natur. Und wir konnten gar nicht anders als nach unseren sündigen Impulsen leben. Wir hatten gar nicht die Kraft, Nein zu sagen, selbst wenn wir es gewollt hätten. Wir konnten gar nicht anders leben. Aber Jesus hat uns freigekauft. Erstens von unserer Lebensschuld, die hat er bezahlt, sodass unsere Schuld uns nicht mehr von Gott trennt. Aber zweitens auch, er hat uns freigekauft von dieser Gebundenheit in Sünde, in der der natürliche Mensch lebt. Und wir haben in Jesus die Freiheit und die Autorität und die Kraft durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, Nein zu sagen, zu Sünde und zu Versuchungen. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir haben die Kraft, Nein zu sagen. Kapitel 6 hier im Römerbrief wird Paulus noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Jesus hat zu den Juden gesagt, die zu ihm gekommen sind und gesagt haben, wir sind Abrahams Nachkommenschaft. Also im heutigen Deutsch, wir sind gute religiöse Namenschristen. Wir sind getauft und konfirmiert und meine Eltern waren schon Christen und meine Oma war Christ. Wir sind Abrahams Nachkommen. Wir sind nie irgendjemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du zu uns, ihr sollt frei werden? Und Jesus sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wenn der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Jesus hat uns freigekauft. Und übrigens, weil Jesus uns freigekauft hat, gehören wir auch ihm. Wollen wir auch für ihn leben. 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass er nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, so verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Jesus hat uns nicht nur gerechtfertigt, Jesus hat uns auch freigekauft aus der Sklaverei der Sünde. Das ist der zweite Aspekt unserer Erlösung, der in diesen Worten hier verborgen ist. Das dritte Bild ist das Bild von Opfer. Dieses Bild vom Sühneort bzw. Sühnedeckel kann dieses Wort auch übersetzt werden. Vers 25. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort. Durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenslassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Dieses Wort Sühnen bedeutet ursprünglich einen Zorn besänftigen. Kommt daher, dass man die Götter durch Opfer besänftigt hat. Wir sprechen heute noch davon, dass Schuld gesühnt wird. Na, dieses Ärgernis, dieser Anstoß, diese Verletzung, dieser Schmerz, die ein Verbrechen zugefügt hat, soll besänftigt werden. Jemand sühnt sein Verbrechen. In Amerika, wenn ein Angeklagter hingerichtet wird, dann können die Angehörigen des Opfers, wenn sie wollen, zusehen bei der Hinrichtung, können Zeugen sein. Durch diese Strafe wird der Zorn, dieser Schmerz, dieses Unrecht gesühnt. Nicht, dass es rückgängig gemacht wird. Nicht, dass es ungeschehen gemacht werden kann, das Verbrechen. Aber dieser Zorn oder dieser Schmerz wird besänftigt. Weil die Menschen wissen, er hat seine gerechte Strafe gefunden. Ist in diesem Wort Sühnen drin. Im Alten Testament ist diese Vorstellung von Sühne verbunden mit dem Heiligtum. Eben mit diesem Sühneort oder diesem Sühnedeckel. Und das ist das Bild hier, was der Paulus hier verwendet. Wenn ihr euch erinnert, im Alten Testament, das Heiligtum war dieses Bundeszelt. Dieses Zelt, was in der Wüste aufgeschlagen war und mit verschiedenen Einrichtungsgegenständen. Und es gab einen kleineren Raum hinten, im Vorhang abgetrennt vom vorderen Raum, vorne stand Schaubrotetisch und der Leuchter und der Weihrauchaltar, und dann ist man durch den Vorhang hineingegangen in das Allerheiligste, und da war diese Box drin, diese Bundeslade. Und in der Bundeslade waren die 10 Gebote drinnen. Und dann die Bundeslade war bedeckt eben mit diesem Sühnedeckel, dieses Wort hier, dieses Bild. Sühnedeckel, ein Deckel, wo diese 2 Cherubim, diese 2 Engelwesen drauf waren, die Gottes Herrlichkeit repräsentiert haben, die ein Symbol waren für seine herrliche Gegenwart. Und es ist genau ein Bild davon, was Jesus für uns getan hat. Dieses Gesetz, die Gebote Gottes klagen uns an. Und wenn Gott von seiner Herrlichkeit runterschaut, sozusagen auf die 10 Gebote, dann klagen sie uns an. Sind ein Anstoß für Gott. Verletzen Gott unsere Sünden. Aber dann haben sie ein Opfer dargebracht, nämlich ein unschuldiges Tier ist gestorben für den schuldigen Menschen. Und bevor dieses Tier geschlachtet wurde, hat der Sünder dem die Hand aufgelegt. Sprich, er hat sich mit diesem unschuldigen Opfertier identifiziert. Seine Schuld auf das Tier gelegt. Und dann wurde dieses Tier geschlachtet. Und das Blut wurde hineingetragen in das Heiligtum und wurde auf diese Deckplatte, auf diesen Sühnedeckel draufgespritzt, sodass dieses Blut zwischen die Herrlichkeit Gottes und das gebrochene Gebot gekommen ist. Dieses Blut des Opfertiers hat diesen Anstoß, dieses Verbrechen bedeckt. Und es ist zwischen Gott gekommen und das Gesetz, was uns verdammt. Und es hat Gott besänftigt. Und deswegen ist der das Opfer dargebracht hat, nicht gerichtet worden für seine Sünde. Und natürlich ist es nicht so, dass das Blut von Tieren Sünde irgendwie bedecken konnte. Oder dass ein stellvertretendes Tieropfer Gott besänftigen konnte. Es konnte das nur, weil es ein Bild war auf das Werk Jesu am Kreuz für uns. Letztendlich Jesus, er ist dieser Sühnedeckel, wird uns hier gesagt, der den Zorn Gottes bedeckt hat und abgefangen hat und besänftigt hat. Jesus ist dieses stellvertretende Opfer, das unsere Schuld gesühnt hat. Unsere Schuld im Neuen Testament, aber auch die Schuld der Heiligen im Alten Testament. Und deswegen konnte Gott über die Sünden der alttestamentlichen Gläubigen hinwegsehen, weil sie durch ein Opfer im Glauben auf Gottes Wort vorausgeschaut haben, auf das, was Jesus für sie tun würde, der für unsere Schuld bezahlt hat. Deswegen kann man Gott nicht vorwerfen, dass er über die Sünden im Alten Testament leichtfertig hinweggesehen hat. Und darum geht es hier im Vers 25, wenn hier die Rede ist von dem Hingehen lassen der vorher geschehenen Sünden unter die Nachsicht Gottes. Also die Gläubigen im Alten Testament, die im Vertrauen auf Gottes Verheißung ein stellvertretendes, unschuldiges Opfer für ihre Sünden dargebracht haben, in einem gewissen Sinn vorausgeschaut haben, im Glauben auf Jesus am Kreuz. Und auch wir schauen im Glauben zurück auf das Werk Jesu am Kreuz. Also alle Menschen in der ganzen Geschichte, alle, die gerettet werden, werden gerettet durch Glauben. Und durch Glauben an Jesus Christus und sein Erlösungswerk für uns. Und in den nächsten Versen hier im nächsten Kapitel wird Paulus es noch ein bisschen ausführen, dass eben auch die Juden, auch die alttestamentlichen Heiligen gerettet waren durch Glauben. Vielleicht eine Klammerbemerkung zum Schluss. Viele Menschen haben ein Problem damit, finden es abstoßend, wenn wir vom Blut Jesu reden oder vom Blut Jesu singen. Und ich glaube, es ist deswegen, weil sie diese Bilder aus dem Alten Testament nicht verstehen. Wenn hier die Rede ist von unserem Glauben an sein Blut, heißt das nicht, dass Jesu physisches Blut irgendeine magische Kraft hatte, Sünden wegzunehmen. Kreuzigung war eigentlich gar kein blutiger Tod. Sondern Blut spricht von diesem Opfercharakter, von dem Werk Jesu am Kreuz für uns. Das ist dieses Bild des Blutes Opfertieres auf dem Sühnedeckel. Im Alten Testament wurde gesagt, dass das Leben im Blut ist. Das heißt, wenn wir sagen, Jesus hat sein Blut für uns vergossen, sagen wir, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat in der Sprache des Alten Testaments. Also dieses stellvertretende, unsere schuldsühnende Opfer für uns geworden ist. Davon reden wir, wenn wir von Jesu Blut reden oder sein Blut vergossen hat. Wir verwenden dieses Bild aus dem Alten Testament. Also, wir durften heute im Abendmahl Gottes Erlösung feiern. Wir durften nachdenken über verschiedene Aspekte von dem, was es für uns bedeutet. Nämlich erstens, dass Gott uns gerechtfertigt hat, dass wir gerecht gesprochen sind in Jesus Christus im rechtlichen Sinn vor Gott. Zweitens, dass Jesus uns erlöst hat, uns freigekauft hat von Sünde und der Sklaverei der Sünde. Und drittens, dass der Zorn Gottes, der, wie es im Kapitel 1 im Vers 18 geheißen hat, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen ausgegossen ist, dass dieser Zorn Gottes durch Jesu Werk am Kreuz für uns besänftigt worden ist. Und deswegen hat der Vater jetzt nur mehr Liebe und Gnade und Segen für uns heute. Lass uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dein Werk am Kreuz für uns. Und obwohl wir diese Dinge schon so oft gehört haben, müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Und Herr, ich bete, wenn wir das mehr verstehen, diese verschiedenen Aspekte von dem, was du wirklich für uns getan hast, Herr, dass wir es immer mehr schätzen und dass wir immer mehr reagieren auf deine Liebe. Johannes sagt, wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast, und es ist ja wahr. Herr, lass uns nie vergessen, dass du für uns bezahlt hast, dass es dich alles gekostet hat. Und Herr, lass uns nie mehr in Gesetzlichkeit zurückfallen, dass wir uns selbst zu Gott hinverdienen wollen. Oder glauben, wir können uns irgendwie Segen verdienen. Nee, wir sind gerechtfertigt durch dich. Wir sind schon gerecht durch dein Werk. Danke, dass wir darin ruhen dürfen. Und ich danke dir für die Freiheit, die wir haben dürfen. Dass du uns wirklich auch praktisch frei machen willst. Von dieser Gebundenheit in Sünde und in unserer sündigen Natur. Und ich danke dir auch, Jesus, dass du den Zorn Gottes besänftigt hast. Dass wir jetzt in eine wirkliche Liebesbeziehung eintreten dürfen und die erfahren dürfen mit unserem himmlischen Vater. Dafür wollen wir dir danken, Herr Jesus, und dafür beten wir dich an. Wegen dem, was du für uns getan hast. In Jesu Namen. Amen.